Zufluchtsorte ist heute das Thema. Ich sag mal einfach ihr, ja? Und du, habt ihr Zufluchtsorte? Das kleine Café nebenan? Oder bei den Kindern, die sind jetzt ja weg, vielleicht die Großmama oder der Großpapa, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und keiner versteht die Welt und die Eltern sind gerade auf der Arbeit? Oder der Spaziergang im Teutoburger Wald, wenn der Kopf so richtig voll ist und nicht frei werden will? Es gibt viele Orte. Das Meer. Wir hatten es einmal schon, der Großvater oder die Großmama könnte der Fluchtsort sein. Das ist kein Ort, sondern auch ein Mensch. Zufluchtsorte sind ja jetzt auch, wenn man so in den Nachrichten guckt, auch ja, schwer zu finden. Das Bild, was mir so am meisten in den Kopf geht, was ich in den letzten Tagen sehe, ist so die Karawane von zu Fuß gehenden Menschen von Nordgaza nach Südgaza. Die kommen aus dem Nichts, suchen Zuflucht, aber da ist kein Shelter, wie man im Englischen sagt, kein Ort, wo ich sicher bin, kein Haus. Die gehen in das Nichts. Eigentlich ist das Ziel, wie Ingeborg Bachmann sagen würde, weg von hier. Oder die vielen Menschen, die auf der Flucht sind, die zu Hause nicht mehr leben können, weil sie verfolgt werden, die irgendwo in Lagern sitzen. Dieses Wort Zufluchtsorte passt gut in unsere Zeit, weil sie gebraucht werden. Aber mich hat das getroffen vor fast einem Jahr. Da haben wir in der täglichen Bibellese einen Text aus Jesaja 32 gelesen. Und in der Basisbibel steht da, bald kommt ein König, der gerecht regiert. Seine Beamten halten sich an das Recht. Jeder von ihnen ist ein Zufluchtsort. Und ich bin ja kein Beamter, aber das hat mich irgendwie getroffen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehabt, dass euch ein Wort im Text trifft und mich hat das getroffen. Bin ich ein Zufluchtsort für die Menschen, die ich mir begegne? Und jetzt muss ich einmal darauf hinweisen, ich habe dieses zwei Bibeltexte da genommen, die haben mich da angesprochen, ich dachte, die muss ich gegenüberstellen. Bloß bei der Präsentation mit dem Beamer ist das nur so annähernd zu erkennen. In Gütersloh ging das irgendwie und müssten wir nachsehen, aber ich wollte das nicht auseinanderreißen, sonst versteht er diese Zusammenhänge nicht, die ich hatte. Es gibt auch bestimmte Farben, die kann man schon mal sehen dann gleich und beobachten, wie die im Text vorkommen und wie die Gedankengänge da sind. So das als Vorbemerkung. Ich möchte das gerne in drei Schritten machen, dieses Thema. Erstens die handelnden Personen, dann das Handeln und Unterlassen und dann vom Tun des Gerechten. Ich lese uns zuerst mal den Text. So, da müsst ihr mir jetzt nachsehen, da kann man so ein bisschen Farbspiel erkennen, mehr nicht. Bald kommt ein König, der gerecht ist. Seine Beamten halten sich an das Recht. Jeder von ihnen ist wie ein Zufluchtsort im Sturm und wie ein Schutz bei Unwetter. Er ist wie ein Wasserlauf in der Dürre, wie ein schattenspendender Fels in der Wüste. Dann wird kein Auge mehr verklebt sein, sodass man wieder deutlich sehen kann. Jedes Ohr hört aufmerksam zu. Das Herz der Voreiligen kommt zur Einsicht. Die Zunge der Stotternden spricht fließend und klar. Ein Dunkopf genießt kein Ansehen mehr. Ein Betrüger hält man nicht mehr für ehrlich. Ein Dunkopf redet nun einmal dummes Zeug und hat Unheil im Sinn. Er handelt gewissenlos, verbreitet Irrtümer über den Herrn. Den Hunger der Bedürftigen lässt er ungestillt und dem Durstigen gibt er nicht zu trinken. Der Betrüger setzt auf üble Machenschaften, schmiedet hinterlistige Pläne. Er will die Schwachen durch Lügen zugrunde richten, auch wenn der Arme im Recht ist. Ein ehrlicher Mensch dagegen sagt Ehrliches und hat Ehrliches im Sinn und besteht auf Ehrlichkeit. Und demgegenüber der Text von Matthäus 25, jetzt nach Neue Genfer Übersetzung. Da geht es auch um Gericht, das hatten wir ja schon im Wochenspruch heute. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er im königlichen Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen, die Ziegen links. Dann wird der König zu denen, die auf der rechten Seite stehen, sagen: Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch bereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen: Herr, wann? Wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis oder haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder, und hier kann man auch sagen Schwestern, getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht, und das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist, geht dahin. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen: Herr, wann? Wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder als Fremder oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder oder Schwestern zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben gehen. Handelnde Personen handeln und unterlassen und vom Tun des Gerechten. Bei dem Anmerkung noch zum Text, bei dem Jesaja-Text ging es darum, dass der Text an das Gottesvolk gerichtet ist. Und da wird nach einer Gerichtsrede davon gesprochen, dass es einen in der Person eines neuen Königs Gerechtigkeit geben wird, einen Neuanfang geben wird. Im Matthäus werden alle lebenden Völker, also Heidenvölker, also auch wir, angesprochen. So, handelnde Personen. Ein Freund von mir sagt immer: Es gibt keine ungerechten Verhältnisse. Es gibt nur handelnde Personen, die Ungerechtigkeit begünstigen. Uns wird hier der König vorgestellt. Das ist das Rote. Und dieser König soll einen neuen Anfang machen. Er wird regieren und es ist der Hinweis im Neuen Testament auf Christus, weil etwas Neues beginnt. Und dann werden Beamte vorgestellt als handelnde Personen. Beamte sind ja, bei Luther steht da Fürsten, Beamte sind ja Personen, die ein Amt bekleiden. Das sind Menschen, die sich um einen Herrn bewegen. Menschen, die sich an das Recht halten. Menschen, die klar sehen, die hinhören, die einsichtig sind und Ehrlichkeit und Betrug unterscheiden können. Auf der anderen Seite werden Dummköpfe, auch genannt in dem Text, das sind auch Handelnde, die werden als Betrüger, Lügner, Unrechttäter genannt. Im Matthäus-Text wird der Menschensohn als König bezeichnet. Und das ist der König, der am Ende auf seinem Richterthron Platz nimmt. Und das ist dieser Menschensohn, der jetzt der Richter ist. Es ist der von Menschen Hingerichtete. Der tritt am Ende aller Zeiten als Richter auf. Später im Text wird er auch als König noch bezeichnet. Und dann richtet sich der Text an alle Völker. Und Rienecke hat dazu gesagt, also man kann davon ausgehen, dass es die lebenden, zu der Zeit lebenden Völker sind, aber ganz sicher weiß man das nicht. Es sind eben alle vorgeladen und letztlich ist das nicht zu ergründen. Aber der Gerichtsansatz, der scheint dir völlig klar zu sein. Es tritt kein Rechtsanwalt auf. Alle Menschen werden nach einem Gerichtsgrundsatz gerichtet. Die Christus-Nachfolger und die, die die Schrift nicht kennen. Auch das Thema Glaube kommt hier überhaupt nicht vor in beiden Texten. Und dann werden zwei Gruppen unterteilt. Wie ein Hirte die Schafe trennt, die Böcke von der Herde, die geschlechtsreif sind. Und das sind dann die Gerechten und die anderen. So. Handeln und unterlassen, das ist der zweite Punkt. Unterlassen ist ja nicht handeln, ist hier im Text als Versäumen bezeichnet. Mein ehemaliger Chef, der hat mal gesagt, als Unternehmer handle ich. Wenn ich abwarte, bin ich kein Unternehmer, sondern ein Unterlasser. Habe ich mir gemerkt, fand ich so prägnant. Jesaja schreibt, alles Rechte, alles Gute geht von dem handelnden König aus. In seiner Herrschaft sind ausschließlich verantwortliche Führungskräfte, die verbindlich mit der Wahrheit umgehen, mehr noch, die mit ihrem Leben für andere einstehen. Jeder von ihnen ist wie ein Zufluchtsort. Schutz für Unwetter, Durstlöscher, Schattenspender. Das gesellschaftliche Leben im Volk Gottes blüht auf. Ein neuer Geist prägt Sehen, Hören, Reden, gegenseitige Wertschätzung. Im Vers 6 sehen wir dann, leider geht Leben auch anders. Das kennen wir ja auch so gut aus unserem Eigenleben. Wenn Menschen sich, hier wird es gesagt, dumm, also gewissenlos verhalten und dem Willen des Königs so unterwandern. Bei Matthäus ist auch ein König, der von dem alle Macht ausgeht. Er sitzt auf dem Thron und teilt die Menschen in zwei Gruppen ein. Es gibt keine Anklageschrift, schon wie gesagt, keinen Rechtsanwalt, weil die Sachlage klar ist, wie bei der Schafherde. Entweder ist man Schaf oder Ziege, Bock, Ziegenbock. Der Lebensstil entscheidet, oder besser könnte man sagen, der Lebensstil hat schon entschieden. Da gibt es nichts mehr zu verhandeln. Und dann werden die Grundbedürfe des alltäglichen Lebens aufgezählt. Hunger, Durst, Heimatlosigkeit, Gefängnis, Kleidung, Krankheit. Alles das habe ich durchgemacht. Und ihr habt euch dazu verhalten, sagt der König. Ihr habt euch gekümmert oder ihr habt euch eben nicht gekümmert. Und dann ja die Frage, Herr, wann? Am 12. Februar 2023, da hat ein Theologe, Georg Magirius, der ist freier Schriftsteller und arbeitet auf der ARD-Sender, eingeladen zu spirituellen Wanderungen zu diesen Fastenaktion 7 Tage ohne, das gibt es ja jedes Jahr in der Fastenzeit. Und dieses Jahr war 7 Wochen ohne Verzagen und er schreibt dann die Bedeutung des Mottes, Leuchte zu sein, steht uns gut, aber das eigene Leuchten bemerkt man gar nicht. Aber dafür kann ich das eigene Leuchten an anderen sehen. Und das wiederum tut mir gut. Zu dem Herr wann, weil die Leute ja gar nicht wissen, dachte ich, das ist ein gutes Zitat, was sie getan haben. Das ist ja der spannende Moment. Beide Gruppen ist nicht bewusst, wie sie sich in ihrem alltäglichen Leben mit den Nöten und Ängsten ihrer Mitmenschen umgegangen sind. Zumindest hat das ihr konkretes Handeln oder Unterlassen in ihrer Wahrnehmung mit dem Handeln des Königs überhaupt nichts zu tun. Christus, der Menschensohn, stellt sich auf eine Ebene mit allen Menschen und besonders jetzt mit den Benachteiligten, die bezeichnet er nämlich als meine Brüder. Und damit kommen wir zum Tun des Gerechten. Dietrich Bonhoeffer spricht vom Tun des Gerechten. Aber wie kriegen wir das hin? Manchmal ist das ja ein Kampf oder soll ich besser sagen ein Krampf. Da ist eine Situation, wir wissen in unserem Herzen ganz genau, was wir zu tun haben oder nicht zu tun haben. Und dann kostet das alle Kraft der Selbstüberwindung. Ich möchte dazu zwei Szenen vorstellen oder zu Rate ziehen und zur Begründung. Die erste, die kennen wir. Josef ist der zweitmächtigste Staat nach seiner schlimmen Vorgeschichte des Verkaufs an Händler, ist der zweitmächtigste Mann im Staat Ägypten geworden. Und als seine Brüder dann kommen in der großen Hungersnot und er sich ihnen zu erkennen gibt, da fürchten die Rache. Und da sagt Josef einen ganz bedeutenden Satz: Habt keine Angst, ich bin unter Gott. Ich bin unter Gott. Das bestimmt sein Handeln. Und dann, das mussten wir in der Schule lernen, oder durften wir in der Schule lernen, eine Ballade von Konrad Ferdinand Meyer. Die Älteren von euch werden die noch kennen, die Füße im Feuer. Das ist eine Ballade über den Hugenottenverfolgung. Und da ist ein ganz brutaler Hugenottenjäger, der übernachtet auf einem Gut, in dem er seine Mordtaten vollführt hat. Merkt das aber zu spät, sonst wäre er da ja nicht eingekehrt. Und da möchte ich ein paar Verse zitieren. Und das ist da, als der Gastgeber seinen Gast noch so ein bisschen Stück bis zum Ende seines Landes, seines Gutes begleitet. Die dunklen Schollen atmen kräftigen Erdgeruch, die Ebene öffnet sich, im Felde geht ein Flug. Der Reiter lauert aus den Augenwinkeln. Herr, ihr seid ein kluger Mann und voll Besonnenheit und wisst, dass ich dem größten König eigen bin. Leb wohl, auf nimmer Wiedersehen. Und dann der Gutsherr, du sagst, dem größten König eigen. Heut ward sein Dienst mir schwer. Gemordet hast du teuflisch mir mein Weib und lebst. Mein ist die Rache, redet Gott. In dieser Ballade werden die beiden Möglichkeiten des Handelns ganz deutlich dargestellt. Denn er hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, seinen Gast während der Nacht, sich an seinem Gast während der Nacht zu rechnen. Bei Matthäus die Frage, wie gelingt uns das Tun des Gerechten? Schließlich hat das nach diesem Text Folgen für mein Leben und auch für mein ewiges Leben, das, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Die Frage, Herr, wann, zeigt ja, dass beide Gruppen intuitiv gehandelt haben, sozusagen aus innerer Überzeugung, also für sich selbstverständlich, ohne Pläne zu machen, was man jetzt tun müsste und sollte. Und nicht, dass die Idee, man müsste sich den Himmel verdienen, um irgendwas bestimmt, durch irgendeine bestimmte Taten. Vers 34 schreibt Matthäus, dann kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Bei Luther steht da, erbt das Reich, das euch von Anfang der Welt bereitet ist. Gesegnete werden anderen zum Segen. Und Erbe, wie Luther das sagt, wird man ja nicht durch Handeln, sondern Erbe wird man durch Geburt. Oder man ist ein Erbschleicher, gibt es auch in unseren Tagen. Erbe wird man durch Geburt. Wie kann man sein Erbe dann vielleicht doch verspielen? Durch Unterlassen? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich komme zum Schluss, zur Anfangsfrage. Bin ich, seid ihr, jeder von euch, ein Zufluchtsort? Was kann ich selber tun, damit ich wie ein Zufluchtsort werde oder bleibe? Wer oder was bestimmt mein Handeln, mein Reden, mein Tun? Ich habe mir die Frage gestellt, wann ein Blinder mich reden hört. Kann er aus meinem Reden hören, dass ich Christ bin? Oder die andere Frage, wenn ein Tauber mich und mein Verhalten sieht, kann er daraus schließen, dass der Gott der Bibel der Gott meines Lebens ist? Ein großes Geheimnis liegt im Hören auf die Schrift. Einer, der mich viel geprägt hat in meiner Jugendzeit und darüber hinaus, ist Erwin Wolf. Er sagte immer, man hört sich gesund. Man hört sich gesund. Und jetzt möchte ich nochmal Georg Magirius zitieren, den ich schon hatte. Der sagt, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das ist kein Befehl, es ist eine Feststellung, die ich mir immer wieder selber sagen kann. Im Hören beginnen meine Verkrampfungen zu schwinden. Soweit Magirius. Man hört sich gesund. Und Jesus sagt, möchte ich Matthäus 7 zitieren, klug ist, wer meine Worte hört und tut. Ja, Gottes Geist will uns erfüllen. Er will uns und seine Kirche zu Zufluchtsorten machen, in dieser flüchtigen und dieser friedlosen Welt, in der wir leben. Lassen wir uns darauf ein, an jedem Morgen neu, lassen wir uns ein, dass Gott in uns für diesen einen Tag Wohnung nehmen kann. Amen.